ARD.
SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: Richtungswahl in Rumänien. Wird ein ultrarechter Staatsoberhaupt? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Diese Wahl hält Europa seit Monaten in Atem. Erst erlangte der rechtsextreme Călin Georgescu einen Erdrutschsieg, dann wurde die Präsidentschaftswahl aufgrund russischer Einflussnahme annulliert. Jetzt entschied der ultrarechte Kandidat George Simion die erste Runde der Wiederholungswahl mit großem Abstand für sich. Sollte er auch die Stichwahl am Sonntag gewinnen, wird Rumänien bald von einem Ex-Hooligan, EU-Kritiker und Trump-Fan geführt. Rumänien hat die sechstgrößte Bevölkerung der EU, ist ein wichtiger NATO-Partner. Welche Folgen hätte das für Europa? Was sind die Gründe für diesen Rechtsruck? Und welche Chancen hat Simions Widersacher, der liberale Reformer Nikușor Dan? Darum geht es heute im SWR Kulturforum. Ich begrüße dazu zunächst Annalena Koschek-Hölzel. Sie ist Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bukarest. Frau Koschek-Hölzel, wie erleben Sie Rumänien aktuell, wenige Tage vor diesen entscheidenden Wahlen? Was ist die Stimmung im Land?
Ja, erstmal viele Grüße aus Bukarest. Schön, dass wir diese Debatte heute führen können. Ja, wie erlebe ich gerade das Land? Hier in Bukarest treffen wir vor allem auf besorgte Stimmen, die auf die erste Runde der Präsidentschaftswahlen zurückblicken. Es gab ja auch ökonomisch einige direkte Reaktionen, dass die Währung abgestürzt, eingeknickt ist. Sich viele hier fragen, was würde auf uns zukommen, wenn Simion tatsächlich auch die Stichwahl gewinnt. Bukarest ist natürlich das Heimatpflaster von Nikușor Dan, der hier ja Oberbürgermeister ist seit mehreren Jahren und hier natürlich den größten Rückhalt im Land auch genießt. Von daher trifft man hier natürlich auf die eher Simion-kritischen Stimmen, die tatsächlich sich die Frage stellen, was würde mit dem Land passieren, wenn jemand mit seiner politischen Ausrichtung, mit dieser Sprache, die er verwendet, mit den Positionen, die er einnimmt, die Führung im Land übernehmen würde. Wir wissen natürlich aber auch, Simion geht weiterhin als der Favorit in die Stichwahl am Sonntag. Er genießt großen Rückhalt im Endeffekt im ganzen Land, aber vor allem in den ländlichen Regionen. Von daher wissen wir ja auch aus der Erfahrung der ersten Präsidentschaftswahl im letzten Jahr, als Georgescu so überrascht gewinnen konnte, dass das, was wir hier wahrnehmen, vielleicht auch nur eine Bubble ist und die Menschen ihm ihre Informationen im Social Media eher einholen und nicht über die klassischen Medien, sodass es schwer einzuschätzen ist, ob Nikușor Dan wirklich eine Chance hat oder ob das hier in Bukarest nur ein Eindruck ist.
Okay. Aus dem rumänischen Hermannstadt zugeschaltet ist der Journalist und Präsident der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft, Robert Schwarz. Herr Schwarz, ein ultrarechter Präsident im größten Land Südosteuropas. Was würde das für Rumänien und für Europa bedeuten?
Ja, es ist schon ein entscheidender Moment für Rumänien mit potenziell weitreichenden Auswirkungen auf ganz Europa. George Simion, der ultrarechte Kandidat, hat in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 4. Mai 41% der Stimmen erhalten. Und sein Erfolg basiert auf mehreren Faktoren. Aber ich glaube, das Wichtigste, was wir hier sagen müssten, ist seine Pseudo-Anti-Establishment-Haltung. Simion profitiert von der weit verbreiteten Unzufriedenheit mit den traditionellen Parteien des Establishments, sowohl die nominell Sozialdemokraten als auch die konservativen Nationalliberalen. Viele von diesen Mitgliedern und Politikern aus diesen beiden Parteien gelten als korrupt und ineffektiv. Und die AUR, die Partei, die George Simion unterstützt, die Allianz für die Vereinigung aller Rumänen, positioniert sich als Alternative zum politischen Establishment. Es ist keine Alternative, es ist eine Partei, die gezielt nationalistische und euroskeptische Themen anspricht. Und das kommt, wie vorhin gesagt, natürlich in erster Linie bei Wählern auf dem Land sehr zum Tragen, aber auch in der Diaspora, bei den vielen Hunderttausenden und Millionen von Rumäninnen und Rumänen. Man schätzt, dass ungefähr 5 Millionen rumänische Staatsbürger in der EU leben und arbeiten.
Von wie viel sind 19, 20 Millionen, glaube ich, Rumänen? Oder wie
19 Millionen, ja. Und ein großer Teil lebt und arbeitet in der EU. Viele dieser Menschen arbeiten in den Niedriglohnsektoren. Und sie fühlen sich zum einen als Menschen zweiter Klasse, und sie fühlen sich verlassen von den großen Parteien Rumäniens. Und deshalb wenden sie sich hoffnungsvoll Simion und Aur zu. Was auf Europa zukommt, das ist natürlich ein Chaos, weil nach dieser Wut auf die etablierten Parteien und nach einem möglichen Wahlsieg des nationalpopulistischen, rechtsextremistischen Kandidaten, der ab und zu in ein mystisches Delirium verfällt, ein Wahlsieg dieses George Simion würde eine Katastrophe bedeuten für Rumänien und für den europäischen und transatlantischen Werdegang dieses Landes.
Mit dabei ist auch der Zeit- und Osteuropa-Historiker Dr. Florian Kürer-Wielach vom Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, IKGS, an der LMU München. Herr Kürer-Wielach, ein ultrarechter Kandidat Simion erhält fast 41% Zustimmung. Das ist im europäischen Vergleich ja auch wirklich viel. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?
Der Erfolg erklärt sich letztlich so, wie meine Vorredner bereits gesagt haben. Es geht letztlich um eine, man sollte eigentlich vorsichtig sein mit dem Begriff, aber doch um eine tiefe Spaltung in der rumänischen Gesellschaft. Es gibt eine Gruppe, die sehr, sehr profitiert hat von der Entwicklung der letzten Jahrzehnte, von der Westbindung, für die sich dieses Land letztlich entschieden hat. Und es gibt auch viele Verlierer, beziehungsweise auch vermeintliche Verlierer. Und die empfinden große Enttäuschung über die letzten Jahrzehnte, stehen ökonomisch mit dem Rücken zur Wand, haben also eigentlich nichts mehr zu verlieren. Und da ist der große Wunsch nach Veränderung da. Und da ist auch gar nicht so wichtig, wie realistisch die Chancen auf Veränderung sind oder in welche Richtung diese Veränderung gehen würde. Es geht nur darum, es soll sich jetzt ändern. Wir haben es 3,5 Jahrzehnte versucht mit dem sogenannten Establishment. Jetzt wollen wir jemand ganz anderen. Und vielleicht ist es da auch wichtig zu beachten, dass es natürlich hier um eine Rechtsaußen, eine rechtsextreme Bewegung geht, die aber gleichzeitig sehr starke soziale Züge hat. Und erst wenn man die mit ins Kalkül nimmt, kann man vielleicht verstehen, was sich die beeindruckenden 41% von Simion und seiner Aur erwarten.
Aber trotzdem gibt es in Rumänien ja eigentlich eine recht große Zustimmung für die EU und die NATO. Warum wird mit Simion dann trotzdem ein EU-Kritiker gewählt?
Ich glaube, das lässt sich sehr gut erklären mit dem, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Es geht hier, denke ich, nicht um ideologische Überzeugungstäter, die da Simion wählen, sondern woraus sich dieser Wahlerfolg speist, ist wirklich die tiefe Unzufriedenheit in der Gesellschaft mit den etablierten Parteien, mit der Funktionalität öffentlicher Institutionen, der Unzufriedenheit mit Korruption in der Vergangenheit. Das sind die Punkte, die die Menschen tief enttäuscht haben, große Wut, die da vorhanden ist und die wir auch über die letzten Jahre, man muss ja auch sagen, das ist jetzt kein neuer Befund, sondern auch in unseren Studien, die wir in den letzten Jahren auch als Stiftung veröffentlicht haben und gemacht haben, haben wir das immer wieder auch gesehen, wie groß die Unzufriedenheit ist mit dem eigenen Land, mit der Regierung, mit den öffentlichen Institutionen, wie Politik reagiert auf die Bedarfe, die aus der Bevölkerung kommen. Und die hat sich im letzten Jahr bei dieser Wahl von Georgescu Bahn gebrochen, angeheizt durch eben eine sehr klug orchestrierte TikTok-Kampagne. Aber man kann da ja nicht TikTok die Schuld geben, sondern man kann ja auch nur was anzünden, wenn was zum Anzünden da ist. Also wo kein Brennholz da, kein Feuer. Von daher ist das eigentlich Ausdruck einer tiefen Unzufriedenheit, die wir über die Jahre sehen. Überrascht hat uns als politische Beobachter der Moment. Also ich glaube, im letzten Jahr ist man eher davon ausgegangen, dass der Status quo sich noch erhalten kann. Aber das Interessante an dieser ersten Präsidentschaftswahl letzten Jahr und jetzt auch diesem ersten Wahlgang für die Wiederholung der Präsidentschaftswahlen ist der Befund, dass tatsächlich etwas ins Rutschen geraten ist, dass die etablierten Parteien nicht mehr ihre Wählerbasis halten können und tatsächlich der Wunsch nach Veränderung so groß ist, dass man sich am Endeffekt für 2 Antisystemkandidaten nun für die Stichwahl entschieden hat. Denn auch Nico Jordan kommt ja aus dieser Antisystemlogik mit seiner Partei USR, die er vor Jahren gegründet hat. Er tritt zwar als Unabhängiger an, aber ist ja Teil dieser Antisystembewegung, die es gab. Und von daher muss man das ganz klar lesen, dass die Rumäninnen und Rumänen einfach Wandel wollen und Veränderung wollen. Und das steht über dem Nachdenken, ist man proeuropäisch oder nicht. Also ich denke, die Rumänen und Rumänen in großer Mehrheit sind nach wie vor stolz, in der EU zu sein und auch gerne da, aber es muss sich eben was an den Lebensbedingungen ändern.
Schauen wir doch mal auf diese klassischen rumänischen Parteien, also PNL und PSR, also die Nationalliberalen und Sozialdemokraten. Die sind ja in einer tiefen Krise in den Parlamentswahlen im Winter. Da verloren sie ja jeweils fast 10%. Und jetzt ist eben auch diese Koalition noch zerbrochen. Herr Schwarz, warum sind diese Parteien in der Krise? Was haben die falsch gemacht?
Wir sehen die ähnlichen Entwicklungen auch in anderen Ländern in der Europäischen Union und wir sehen das auch sehr stark in Deutschland mit der AfD, die seit einigen Wochen in allen Umfragen sogar an erster Stelle liegt, vor der CDU, CSU und weit vor der SPD. Es gibt diese Anti-Establishment-Haltung in einem Großteil der Bevölkerung in Europa. Es geht überwiegend auch um eine Art der Überheblichkeit dieser Parteien gegenüber dem einfachen Wahlvolk, sage ich das mal jetzt völlig direkt. Also die Frau, der Mann auf der Straße fühlen sich vernachlässigt, ihre Probleme werden nicht angesprochen und auch nicht angegangen. Und ich sehe da natürlich Unterschiede, wenn in Deutschland die Migration sehr zu Propagandazwecken missbraucht wird, von einer Partei wie der AfD zum Beispiel, so ist es in Rumänien eher die Rückbesinnung auf die nationalistischen Werte und die Rückbesinnung auf die sogenannten Märtyrer, also sprich direkt auf die faschistischen und rechtsextremistischen politischen Führer der 30er und 40er Jahre. Und hier haben die Establishment-Parteien, nenne ich jetzt mal so, aber vor allem auch die Justiz, es sträflich versäumt, gegen diese Tendenzen legal anzugehen. Die Parteien, indem sie darüber sprechen, wie gefährlich das ist, die alte faschistische Vergangenheit wieder heraufzubeschwören. Und die Justiz, die durchaus die Instrumente gehabt hätte und auch weiterhin hat, um diese Entwicklung auch legal zu unterbinden. Ich sagte aber schon vorhin, es ist eine Pseudo-Anti-Establishment-Haltung von George Simion, weil er, jetzt sieht man das noch klarer als vorher, auch von einer der etablierten Parteien, der nominell sozialdemokratischen Partei PSD und von deren Wählern unterstützt wird, die wieder diese nationalistische Rückbesinnung auf die Werte der großen rumänischen Nation gegen die Minderheiten, seien es die Ungarn oder seien es die Deutschen, die wenigen, die noch in Rumänien leben, oder sexuelle Minderheiten oder religiöse Minderheiten. Es wird gegen Minderheiten gewettert und mit Erfolg gewettert. Und das macht diese Entwicklung so erschreckend.
Herr Kürer-Wielach, als Historiker, wie schauen Sie auf diese Rückbesinnung auf das Faschistische in der rumänischen Vergangenheit?
Die rumänische Gesellschaft hat heute drei Möglichkeiten, drei Angebote, sich zu erinnern, Schichten, die übereinander liegen. Und es gab halt 4 Jahrzehnte lang den Kommunismus in Rumänien und die Aufarbeitung dieser Phase, die übrigens noch lange nicht beendet ist, hat einfach viel überdeckt. Das heißt, die Auseinandersetzung, die ernsthafte historische Auseinandersetzung mit dem Faschismus, mit dem Autoritarismus in Rumänien steckt sozusagen in den Kinderschuhen. Wir diskutieren über ein Holocaust-Museum. Es werden Historikerinnen und Historiker, die über diese Phase schreiben, massiv kritisiert, der Lüge bezichtigt, weil hier einfach noch wenig geschehen ist.
Aber ganz kurz, darf ich kurz da reingehen, bitte. Nur damit man wirklich damit, glaube ich, alle sozusagen auch wissen, was der Hintergrund ist. Also Rumänien hat damals auch am Holocaust sozusagen mitgewirkt oder vielleicht können Sie das nochmal kurz skizzieren.
Ja, in Rumänien der Zwischenkriegszeit, jenes sogenannte Großrumänien, auf das sich jetzt auch Simeon gerne bezieht, das goldene Zeitalter, Aur, so, Gold deswegen, auf Rumänisch. Ja. Mhm. In dieser Zeit entstehen neben den Versuchen, sich demokratisch zu organisieren, parlamentarisch zu organisieren, entsteht die drittgrößte faschistische Bewegung Europas mit der Eisernen Garde oder wie sie auch genannt wird, Legion des Erzengel Michael rund um Cornelio Celia Codriano. Das heißt, es gibt eigentlich eine sehr lange und in den Massen durchaus verbreitete Tradition faschistischen Gedankenguts engstens verbunden mit der orthodoxen Kirche, viel mehr noch als in anderen Staaten, wo es den Faschismus gegeben hat. Also man könnte sogar es auf die Spitze treiben und sagen, im Gegensatz zum Sozialismus, Kommunismus, der sehr, sehr schwach war in der Zwischenkriegszeit in Rumänien und dann auch verboten war, gibt es eine lange, kontinuierliche Tradition des Faschismus bzw. Autoritarismus, des rechten Autoritarismus in Rumänien. Und es war dann Antonescu, der eigentlich ein Gegenspieler war der Eisernen Garde, aber selbst eben als Diktator und Partner des Nationalsozialismus in Rumänien regiert hat, der mit seinem System am Holocaust beteiligt war.
Aber wenn man jetzt noch wieder auf Simeon schaut, Frau Koschek-Hölzel, wenn man ihn beispielsweise in Interviews rechtsextrem nennt, dann bricht er diese Interviews ja ab. Er ist ja da eher so am Raunen und sich wirklich zu dieser faschistischen Vergangenheit zu bekennen. Das erlebt man ja selten. Also wie würden Sie das bewerten? Wie rechtsradikal, rechtsextrem oder ultrarechts ist Simeon wirklich?
Wie lässt sich die Frage beantworten? Also ich meine, was man bei ihm sehen kann, dass er sich anpasst. Ja? Je nachdem, was in der Kampagne auch ihm zugute kommt. Also wir sehen jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen, dass er durchaus aggressiver auftritt, eher stark auch eine Rhetorik übernimmt, die an Trump erinnert. Also er droht offen Gruppen, wenn er gewählt würde, dann würde er die heimsuchen und gegen sie vorgehen. Er droht offen Medien und Zivilgesellschaft, er verwendet antisemitische Aussagen, es ist eine Sprache der Gewalt, ultrakonservativ, die darauf abzielt, Grundrechte von bestimmten Gruppen der Bevölkerung einzuschränken. Das ist etwas, was er nach außen trägt. Da geht es um frauenfeindliche Aussagen, Abtreibungsrechte, die eingeschränkt werden, gleichgeschlechtliche Ehe. Also es geht um bestimmte gesellschaftliche Gruppen, vor allem auch die Ungarn, die hier abgewertet werden und ausgeschlossen werden aus seinem Konstrukt von Nation, wie er sich das vorstellt.
Okay, Herr Schwarz, mit was rechnen Sie konkret? Was wird er tun? Also wie würde er die Demokratie beschädigen, wenn er an die Macht kommt?
Ja, also das gesamte Paket von Meinungsfreiheit bis zur Justiz und bis hin zur Nationalisierung von den multinationalen Gesellschaften, die hier sehr aktiv sind und sehr viel Geld investiert haben in die rumänische Wirtschaft. Ich habe natürlich auch in Bukarest und jetzt hier in Hermannstadt in Siebenbürgen mit sehr vielen Leuten gesprochen. Mhm. Und ich höre immer wieder, ach, lassen wir mal Simeon diese Wahlen gewinnen und dann sehen wir nach 1-2 Monaten wird sich alles wieder normalisieren. So etwas Ähnliches hat es schon in den 60er Jahren gegeben, nach dem Tod des kommunistischen Staatsführers Georgiou Dej, als dann eine kleine Gruppe von Spitzenfunktionären der rumänischen kommunistischen Partei den jungen Nicolae Ceausescu vorgeschlagen haben zum neuen Parteichef und Staatsführer, in der Wahnvorstellung, dass man diesen jungen und unerfahrenen Politiker kontrollieren könnte. Und Ceausescu hat innerhalb kürzester Zeit alles weggefegt und seine eigenen Leute installiert und eine der schrecklichsten kommunistischen Diktaturen in Europa eingeführt. Simeon, und davon gehe ich aus, würde so ähnlich agieren, weil auch in Simeons öffentlichen Auftritten hört man immer wieder, dass Ceausescu eigentlich ein großer Rumäne war, der Diktator, der hat viel getan für sein Land. Also ich erwarte schon eine schlimme Entwicklung. Andererseits muss ich sagen, er versteckt sich manchmal hinter Trump. Das wurde vorhin auch angesprochen, sehr zu Recht. Manchmal meint er, er würde so ähnlich ticken wie Meloni, wie Orban auch. Orban hat sich jetzt distanziert, nachdem die ungarische Minderheit aus Rumänien Orban reinen Wein eingeschenkt hat und ihm erklärt hat, wie Simeon tickt in seinem Antimagyarismus. Meloni wird sich wahrscheinlich auch nicht einfangen lassen von Simeon. Und ich hoffe sehr, dass die Wahlbeteiligung viel größer sein wird. Also es waren 53% knapp beim ersten Wahlgang. Ich hoffe, wir werden in Rumänien 70% erleben. Und dann hat Nicu Jordan mit Sicherheit auch eine klare Chance, weil vor allem die jungen Wählerinnen und Wähler diesmal den Ernst der Lage mit Sicherheit erkannt haben und sich das Land nicht klauen lassen werden von den rechtsextremen Populisten.
Schauen wir gleich nochmal auf dieses Thema Chancen. Aber Herr Körer-Wielach, da würde mich bei Ihnen auch nochmal so die Einschätzung interessieren. Wo sehen Sie eben auch die Gefahren für die Demokratie, wenn Simeon an die Macht kommt?
Ja, grundsätzlich wurden auch schon einige Namen genannt, vermeintliche Vorbilder von Simeon. Also einerseits Trump. Trump ist in Mode. Es gibt auch einen zweiten Kandidaten mit Viktor Ponta, der immerhin 13% bekommen hat und der sogar sich so verkleidet wie Trump. Also Make Romania Great Again war sozusagen dessen Motto.
Und dessen und Stimmen dann sozusagen auch an Simeon gehen würden in der Stichwahl.
Genau, meinen Sie jetzt man kann auch, sich ne? natürlich vorstellen, dass der einfließt. Also das ist das eine. Ich denke, auch wenn Orban jetzt doch drauf gekommen ist, dass die konservative Revolution nicht unbedingt der ungarischen Minderheit helfen wird, dass das Modell Orban durchaus interessant ist für Simeon. Allerdings muss man hier schon auf Widersprüchlichkeiten hinweisen. Einerseits geht es offenbar um eine anti-westliche Attitüde. Das ist auch, glaube ich, der Punkt, wie man verstehen kann, warum man doch Richtung Moskau blickt, warum Simeon Richtung Moskau blickt. Es geht hier vielleicht sogar weniger um pro-russisch als um Putin als strategischen Partner, wenn man diese antiliberale Revolution durchsetzen will. Andererseits sehen wir Javier Milei, also die Kettensäge habe ich jetzt noch nicht gesehen im rumänischen Fernsehen. Allerdings spricht Simeon davon, hunderttausende Beamte zu entlassen. Das ist jetzt nicht unbedingt etatistisch. Andererseits möchte er aber auch, wie Robert Schwarz schon angedeutet hat, die unter Anführungszeichen globalistischen Unternehmen verstaatlichen. Also wir haben ja einen völligen Widerspruch ideologisch. Das Problem dabei, und da kommen wir auch dazu, wie er der Demokratie schadet, es ist völlig egal, dass er sich widerspricht. Seinen Wählern ist das egal. Er steht jetzt für Veränderung und dann macht es auch gar nichts, wenn man gar nicht so genau weiß, wo er hin will. Er selbst wird sich, falls er, was ich persönlich nicht hoffe, an die Macht kommt, entscheiden müssen, geht er Melonis Weg oder geht er den Weg der völligen Disruption, indem er sich vom Westen Europas komplett lossagt?
Welche Chancen, Frau Koschek-Hölzl, würden Sie denn Simeons Widersacher Nikușor dann einräumen? Er ist ja, wie Sie schon gesagt haben, aktuell Bürgermeister von Bukarest, Mathematiker, eher ruhiger, vielleicht nicht ganz so charismatischer Politiker und gilt eben als jemand, der absolut integer ist. Ist es wirklich so und welche Chancen, wie gesagt, räumen Sie ihm ein?
Also wir beobachten ja jetzt seit der ersten Runde den Wahlkampf und ich sage mal so, der erste Tag nach der Wahl waren alle sehr pessimistisch, dass da überhaupt eine Chance besteht. Denn wenn man sich jetzt so die Wählerschaft von Simeon und Nikușor dann anschaut, im Vergleich ist, dass Simeon ja doch über alle Wählersegmente hinweg sehr große Zustimmung gefunden hat, wenn auch besonders stark in ländlichen Gebieten, in sozial schwächeren, weniger gebildeten Schichten. Aber Nikușor Dans Wählersegment ist doch sehr klar im jüngeren, urbanen, höher gebildeten und wirtschaftlich besser gestellten Wählerschaft angesiedelt, sodass die große Frage war, kann er überhaupt darüber hinaus bekannter werden und auch ein attraktiver Kandidat werden? Und was machen die Wählerinnen und Wähler, die in der ersten Runde mit Antonescu gewählt haben, mit dem Kandidaten der Regierungsparteien oder eben auch mit Ponta? Und wir sehen jetzt, er hat in der letzten Woche wirklich so eine kleine Aufholjagd gemacht. Ich denke, das kann man so beschreiben. Es gab zwei direkte Treffen der Kandidaten, einmal bei einem Gewerkschaftskongress und einmal ein vierstündiges TV-Duell, wo er sich wirklich sehr gut verkauft hat. Also von daher ist man da ein bisschen optimistischer und kann sagen, es gibt auf jeden Fall eine Chance. Und ich würde das genauso wie Herr Schwarz sagen, es kommt wirklich auf die Wahlbeteiligung an und auch welche Schlüsse die Wählerinnen und Wähler daraus ziehen, was sie zu erwarten haben. Denn ich sehe schon auf der einen Seite die Gefahr, dass vor allem auch die etablierten Parteien, denn bis jetzt zum Beispiel haben sich ja die Sozialdemokraten nicht klar hinter Nikușor dann gestellt, tatsächlich denken, man könnte ihn kontrollieren. Also genau das, was auch Herr Schwarz beschrieben hat. Man kann das schon wieder einfangen und wir kriegen das dann schon wieder irgendwie eingenordet in der Regierungsbildung, auch mit Simeon und mit der Partei. Und zweitens ist die Frage, hat die Wählerschaft wirklich das Gefühl, ist die Entscheidung pro-demokratisch oder antidemokratisch? Und der Wunsch nach Veränderung ist ja so groß in dieser Gesellschaft. Überwiegt der vielleicht am Ende? Und man hat das Gefühl, wenn man Nico Jordan wählt, man würde dann doch wieder für einen Kandidaten stimmen, der dann den Status quo reproduziert. Ich glaube, das ist die große Frage. Und was wir aber sehen, ist, was gut ist, ist eine große Debatte in der Gesellschaft auch. Es ist natürlich immer schwierig wahrzunehmen, auf welchen Kanälen wer was wahrnimmt. Aber wir sehen schon, dass sich in allen gesellschaftlichen Milieus, sowohl rechts wie links, Debatten stattfinden, die sich stärker positionieren und auch eine klarere Positionen gebunden an bestimmte Politiken auch im Augenblick stattfinden. Also auch auf der linken Seite tut sich was. Und im augenblicklichen Wählerspektrum gibt es ja von Mitte links keine Partei im rumänischen Wählerspektrum. Unser Eindruck ist, da tut sich was, da finden Debatten statt und die könnten auch produktiv sein. Aber die Frage wird sein, nehmen es die Leute wirklich als Richtungswahl an, überwiegt da die Sorge vor der Unsicherheit, die da kommen könnte, oder ist einfach der Wunsch nach Wandel größer als alles andere?
Herr Schwarz, also es ist ja auch ganz wichtig, dass die jeweiligen Kandidaten dann von den anderen in der ersten Wahl unterlegenen Parteien unterstützt werden. Und da ist es ja eben gerade mit der PSD, der Sozialdemokratischen Partei in Rumänien, wirklich schwierig gelaufen. Also sie unterstützen Nico Jordan eben nicht wirklich oder nur einzelne Figuren. Warum ist das so? Also das ist ja schließlich eine Partei, die ist ja, steht ja der SPD beispielsweise nahe oder wäre sozusagen in der gleichen Parteienfamilie. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich hatte deshalb mehrmals über die nominell sozialdemokratische Partei gesprochen, weil seit über 35 Jahren, also seit der politischen Wende, ist diese Partei als Nachfolgepartei der rumänischen kommunistischen Partei unter mehreren Namen und Formaten mehr oder weniger unreformierbar geblieben. Und ohne die PSD geht nichts in Rumänien. Das sagen viele und das glauben auch viele. Und die PSD selbst glaubt das auch und glaubt auch, dass sie in einer Koalition mit der AUR, mit der rechtspopulistischen nationalistischen Partei von George Simion, durchaus eine Koalition bilden könnte und dann Simion kontrollieren könnte, was wir vorhin angesprochen hatten. Ich glaube, die PSD macht da eher eine Milchmädchenrechnung, weil Teile der PSD das eigene System nicht mehr unterstützen wollen. Das sind die jüngeren proeuropäischen Mitglieder. Und man erkennt, dass die ganz klar Nico Jordan unterstützen werden. Die Folge dieser Debatte, und das ist wunderbar, dass Sie das angesprochen hatten vorhin, weil diese Debatte hat 10 Jahre lang gefehlt. Unter dem Staatspräsidenten Klaus Johannes, einem deutschstämmigen Hermannstädter Politiker der liberalen Partei, hat die Debatte gefehlt, weil eine Kommunikation offenbar unerwünscht war. Klaus Johannes hat einen klaren außenpolitischen, proeuropäischen, transatlantischen Kurs gefahren, aber innenpolitisch durchaus diskutabel agiert. Und das, was wir jetzt erleben, ist auch ein Ergebnis dieser 10-jährigen Schweigepolitik nach innen, die Klaus Johannes dann vor allem in seiner zweiten Amtszeit gepflegt hat. Die Debatten, die jetzt stattfinden, die finden ihren Niederschlag auch in den Umfragen. Es gibt 2 aktuelle Umfragen. In einer sind beide Kandidaten gleich auf, 48,2%. In der anderen Umfrage 52% für George Simion, 48% für Nico Jordan. Nico Jordan könnte also rein mathematisch gesehen aufholen. Und ich glaube, das ist die Chance für ein europäisches Rumänien, dass Leute wählen gehen und sich dieser Gefahr bewusst sind, in welche Richtung Rumänien gehen könnte, sollte George Simion gewinnen.
Diese fehlende Unterstützung der rumänischen nominell Sozialdemokraten, also PSD, die wurde ja eben auf europäischer Ebene auch sehr stark kritisiert. Also beispielsweise von Manfred Weber, der hatte dann ja auch europäische Sozialdemokraten aufgefordert, sich hinter Nico Jordan zu sprechen oder für ihn auszusprechen.
Was sie auch getan haben.
Ja. Aber trotzdem sozusagen erst nach Kritik. Herr Kürer-Wielach, vielleicht mal grundsätzlich, wie sollte Europa auf diese Wahlen reagieren oder agieren?
Sehr schwierige Frage, weil natürlich momentan in Rumänien und auch anderorts jede Stimme aus Brüssel als Einflussnahme, als ungehörige Einflussnahme interpretiert wird. Das heißt, man weckt hier vielleicht noch mehr schlafende Hunde. Andererseits muss man schon sagen, wenn man zum Beispiel nach Ungarn schaut, die Europäische Volkspartei hat sehr lange nicht bemerkt, was mit Orbáns Fidesz passiert und dass sie schon lange nichts mehr in der Europäischen Volkspartei verloren hatte, bevor sie dann eben ausgeschieden ist. Ähnliches müsste man vielleicht auch der europäischen Sozialdemokratie vorwerfen. Die Postkommunisten in Rumänien, die sich als Sozialdemokratie bezeichnen, haben sich, wie schon angesprochen wurde, 3,5 Jahrzehnte kaum reformiert. Ich glaube, ich halte es auch immer für ein Missverständnis, wenn man im östlichen Europa Parteien so nennt wie im Westen, aber nicht unter die Decke schaut, was da wirklich passiert. Mhm. Das ist vielleicht auch ein ganz grundsätzliches Missverständnis zwischen Ost und West in Europa. Also ich kann hier ehrlich gesagt keine eindeutige Antwort geben. Ich denke aber, unterm Strich langfristig muss, auch wenn dies jetzt mittelfristig Gegenwind erzeugt, aus Europa Druck kommen, nochmal hingewiesen werden darauf, was das heißt, sich abzukoppeln von der internationalen Gemeinschaft. Aber es muss, selbst wenn Nico Jordan jetzt gewinnen würde, es muss ja also etwas passieren. Es ist ja nicht damit gelöst, dass man jetzt vielleicht einen nächsten Präsidenten hat, der proeuropäisch ist, wenn sich in Rumänien wenig ändert. Es geht ja auch nicht nur um Wirtschaft, eng verbunden ist damit, das übersieht man vielleicht manchmal ein wenig, die Frage nach der eigenen Identität, die wird vielleicht manchmal auch zu viel gestellt, aber ich glaube, gerade in Rumänien herrscht schon eine Angst des Identitätsverlusts, den man dann eben durch Nationalismus kompensiert. Das ist durchaus ein historisches Merkmal über die letzten Jahrhunderte und deswegen sollte man eben nicht nur von Wirtschaft sprechen, sondern auch von Emotionen, von Enttäuschung, einem Gefühl der Zweitklassigkeit in Europa ausgenutzt zu werden. Man sieht vielleicht die Bettler, aber man sieht die Krankenpflegerinnen und Pfleger nicht. Man sieht vielleicht ein Land mit wirtschaftlichen Problemen, aber die strategische Bedeutung für die NATO und die Europäische Union wird nicht anerkannt. Und irgendwann hat man dann einfach das Gefühl, man will nicht mehr Spielball sein zwischen den Mächten. Man möchte seine eigene Würde bewahren. Also ich denke, man muss da schon sehr, sehr tief hineingehen in die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Und die ist wohl ökonomisch definiert, aber eindeutig nicht ausschließlich.
Wo hat denn die EU da vielleicht auch einige Fehler gemacht, Herr Schwarz?
Ja, ich freue mich sehr, dass Florian Kürer-Wielacht auch dieses Thema angesprochen hat, weil das Gefühl der Zweitklassigkeit, das dauert seit dem EU-Beitritt an. Und das sieht man immer wieder in der Behandlung rumänischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, von der Visapolitik, die lange gedauert hat, bis hin zum Schengen-Beitritt, der seit 2011 technisch möglich gewesen wäre für Rumänien und Bulgarien auch und erst seit ein paar Monaten tatsächlich umgesetzt wurde. Und dieses Gefühl der zweitklassigen Behandlung, das hat sich breit gemacht. Und dann sieht man auch nicht mehr so klar, dass Zehntausende junge Rumäninnen und Rumänen in der EU studieren, dass sie nach der wunderbaren Ausbildung in Rumänien in ganz Europa weiter studieren können, Anstellungen finden, sich ihre Zukunft, ihre Gegenwart und Zukunft aufbauen können. Das verschwindet alles, weil das allgemeine Gefühl einer Zweitklassigkeit, das wird man nicht los. Das sieht man auch, wenn man Rumäninnen und Rumänen trifft, in Berlin zum Beispiel. Einige sprechen lieber schlecht Deutsch und schlecht Englisch, als zu zeigen, dass sie Rumänen sind und Rumänisch sprechen. Und das dauert an. Es ist nicht mehr so sichtbar und hörbar wie vor 10 Jahren noch, aber es gibt es immer noch. Und das Gefühl der Zweitklassigkeit, und das gilt nicht nur für Rumänien, das sollte man in Brüssel ernst nehmen, sonst fliegt uns noch um eine Zeit die ganze Europäische Union um die Ohren.
Frau Koschek-Hölzl, Rumänien ist ja ein wichtiger NATO-Partner und hat eben auch eine lange Grenze an die Ukraine. Welche Folgen hätte denn eine Wahl Simeons für die europäische Sicherheitsarchitektur?
Also die Geschlossenheit in der EU würde auf jeden Fall in Frage stehen. Also vor allem, was die Ukraine-Politik angeht. Und das wäre natürlich in der aktuellen Situation mehr als schwierig. Also Simeon hat er immer wieder gesagt, er könnte sich vorstellen, dass man die Ukraine nicht weiter unterstützt. Der bezieht sich da vor allem darauf, dass in der Ukraine die rumänische Minderheit nicht gut behandelt würde. Er vertritt ja auch die Position, dass die Moldau und Rumänien vereint werden sollen. Also das sind alles Punkte, die würden eine Zusammenarbeit auf EU-Ebene und auch innerhalb der NATO extrem erschweren in den nächsten Jahren.
Mhm. Er hat ja auch Einreiseverbot in der Ukraine und in Moldau, der Republik Moldau, eben aus diesem Grund. Herr Kyra-Villach, wie wichtig ist denn Rumänien bei der Unterstützung für die Ukraine und eben generell in diesem Kontext der Sicherheit in der EU?
Rumäniens Bedeutung ist da kaum zu überschätzen. Wir haben einerseits Rumänien jetzt mehr oder weniger als logistisches Hub. Wir wissen alle, wie wichtig Getreide aus der Ukraine ist, auch andere Rohstoffe. Sehr, sehr vieles geht, wenn nicht über Polen, über Rumänien. Also allein das schon ist unglaublich wichtig. Andererseits wird der NATO-Stützpunkt am Schwarzen Meer in Rumänien oder soll ausgebaut werden. Die Pläne bestehen bereits. Auch wenn das nicht realisiert würde, wäre es für die europäische Sicherheitsarchitektur, die ja sehr stark an der NATO hängt, jetzt unabhängig davon, ob das gut oder schlecht ist, wäre das für die europäische Sicherheitsarchitektur natürlich ein sehr, sehr großes Problem, weil wir uns ja auch in Europa auf die NATO verlassen haben und sich das auch so schnell nicht ändern wird, selbst würde man sich das wünschen. Und dann gibt es natürlich diese Instabilität, die größer würde, was gewissen territorialen Revisionismus beträfe. Es ist zwar momentan weder realistisch, die Republik Moldau, also das historische Bessarabien, unter Anführungszeichen zurückzuholen, weil auch in der Republik Moldau da überhaupt keine Mehrheit dafür ist. Es ist auch unrealistisch, die Nordbukowina, die zur Ukraine gehört und in der Zwischenkriegszeit rumänisch war, zurückzuholen. Aber man kann natürlich damit Politik machen. Und ich warne immer davor, wenn Analytiker sagen, naja, das wird schon nicht passieren, das ist nicht vorstellbar. Es ist wohl vorstellbar und sobald die Möglichkeit besteht, würde man es auch tun.
Ich meine, Simeon möchte ja eben die Ukraine nicht mehr unterstützen. Das hatten wir schon, Herr Robert Schwarz. Will das auch die Bevölkerung? Und warum ist er damit mit dieser Forderung eben so erfolgreich?
Ja, es geht wahrscheinlich in die ähnliche Richtung wie in Deutschland. Tu was für die eigene Bevölkerung und weniger für die Flüchtlinge, weniger für die Menschen aus der Ukraine. Warum sollen die Menschen aus der Ukraine finanzielle Unterstützung bekommen in einem Land wie Rumänien, wenn die soziale Unterstützung für die Menschen, die in einer prekären sozialen Lage leben, so gering ist? Also damit kann man durchaus punkten und damit punktet Simeon auch offensichtlich. Andererseits politisch ist das bisher immer ganz klar gewesen. Rumänien ist einer der starken Unterstützer der Ukraine, auch wenn Rumänien nicht so sichtbar wie andere Länder sind. Und da hat Rumänien eher unter dem Radar die Unterstützung für die Ukraine organisiert, angefangen mit den Flüchtlingen am Anfang der russischen Aggression gegen die Ukraine bis hin zu dem, was Florian Kyra-Villach vorhin angesprochen hatte, Getreideexporte und andere Exporte aus der Ukraine dann durch Rumänien zu organisieren. Das Schwarze Meer spielt auch eine große Rolle und inwieweit Rumänien sich vorstellen könnte, da aus der Unterstützung für die Ukraine auszusteigen, das ist mir noch völlig unklar, weil das würde bedeuten, man öffnet Tür und Tor für den russischen Aggressor, der dann über das Schwarze Meer praktisch Zugang bekommen könnte. Also es gibt Szenarien, an die will ich lieber gar nicht denken, aber man spricht darüber. Und das ist wichtig, dass man auch solche Szenarien nicht außer Acht lässt. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist leider die Geschichte, die sich leider immer wiederholt.
Frau Koschek-Hölzl, interessant finde ich ja auch diese Frage, wie sich das Verhältnis zwischen den USA und Rumänien durch eine Wahl von Simeon verändern würde. J.D. Vance, Elon Musk, die haben ja eben auch nach der Annullierung und diesem Ausschluss von Georgescu bei der Wahl letztes Jahr, bei der Präsidentschaftswahl, da haben sie sich eben auch zu Wort gemeldet und das heftig kritisiert. Was denken Sie, was sehen Sie da, wie sich dieses Verhältnis auch verändern würde?
Also, dass sich Vance und die Trump-Administration allgemein zu Wort gemeldet haben, hat in Rumänien großes Echo gefunden. Also das hat die politischen Akteure, die Regierung extremst verunsichert. Also man hört sehr genau hin, was die USA sagen. Die USA sind der wichtigste Partner. Also da lässt man auch nichts drauf kommen, so leicht.
Oder wie?
Ja, in großen Teilen würde ich sagen vor der EU. Also die USA sind enorm wichtig. Man hält da die Türen sehr lange, denke ich, offen, um zusammenzuarbeiten. Simeon sieht sich ja als Teil dieser MAGA-Bewegung. Das heißt, es wäre absolut anschlussfähig und in dieser Art und Weise Deals machen zu wollen. Wir werden das ja beobachten, wie sich das jetzt generell entwickelt. Auf jeden Fall würde er sicherlich aus diesem Baukasten, den die Trump'sche Regierung so mittlerweile aufgemacht hat, an Methoden und Angeboten sicherlich zugreifen. Da bin ich mir sicher. Einen Punkt würde ich gerne noch einbringen, weil Bitte. Wir haben wenig über die Wahlannullierungen gesprochen und die Effekte davon. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Simeon so wahnsinnig hoch gewonnen hat in der ersten Runde. Das ist natürlich auch Ausdruck dessen, dass diese, wir hatten ja auch über diese Schweigepolitik von Johannes gesprochen, die ja wirklich gipfelte in der wirklich unglücklichen Art und Weise, wie man nicht über diese Wahlannullierung in der Folge der Annullierung kommuniziert hat, indem man eben nicht die Beweise und Materialien offengelegt hat, indem nicht erklärt wurde, worauf man sich da bezieht und warum man das macht. Was natürlich Tür und Tor geöffnet hat für jegliche Verschwörungstheorie und dass da eben nur bestimmte politische Akteure das Ergebnis, das ihnen nicht gefiel, vermeiden wollten. Und das ist, denke ich, Ausdruck, warum auch dieses Wahlergebnis, was wir jetzt in der ersten Runde gesehen haben, so extrem hoch ausgefallen ist. Also da ist in der Bevölkerung einfach auch noch mal wirklich was hochgekocht und wurde noch mal verstärkt und hat sich an diesem Thema, wie man eben auch in der Wahlannullierung umging und dann natürlich auch, dass Ceausescu ausgeschlossen wurde von der Wahl. Das waren dann alles Schritte, die gut in dieses Bild gepasst haben, was von rechter Seite beschrieben wird.
Ich hätte noch eine kleine Klammer, wenn mir das erlaubt wird. Zurück zu den Beziehungen zu den USA. Simeon faselt von Trump und MAGA, aber gleichzeitig gibt es einen offenen Brief, den die letzten 7 US-amerikanischen Botschafter in Bukarest gemeinsam unterzeichnet haben, vor ein paar Tagen. Das sind die Botschafter, die von den demokratischen und den republikanischen Präsidenten ernannt worden sind, von Clinton bis Trump. Und diese 7 Botschafter warnen vor diesem Rechtsruck in Rumänien und unterstützen den proeuropäischen Kurs von Nicu Șordan. Also ein ganz klares Zeichen auch gegen diese absolut unmögliche Entwicklung in Rumänien hin in Richtung Nationalismus, Antisemitismus, Xenophobie. Und das ganze Paket hier wird von diesen 7 Botschaftern angesprochen und kritisiert. Das ist schon auch überraschend gewesen, dass sich diese 7 US-amerikanischen Botschafter so klar positionieren.
Mhm. Herr Schwarz, jetzt wollte ich Sie auch gerade noch mal zum Schluss fragen. Ich meine, Sie sind selbst auch in Hermannstadt geboren, kennen Rumänien wirklich sehr gut. Und dann gibt es ja eben auch diese besondere Beziehung zwischen Deutschland und Rumänien. Es gibt einige deutschsprachige Politiker. Es gab Klaus Johannes, den hatten wir ja schon erwähnt, Präsident seit 2014 gewesen. Und dann gibt es ja auch noch Dominik Fritz, deutscher Bürgermeister von Temeschwar und jetzt auch Interimspräsident der Partei USR, ne, der auch Nicu Șordan nahesteht. Vielleicht mal grundsätzlich, ne, also jetzt mal abgesehen auch von diesen einzelnen Politikern, was denken Sie, was sollte Deutschland auch tun? Wie blicken Sie auf diese Beziehung Deutschland-Rumänien?
Ich hatte das Glück, vor ein paar Tagen ein Interview zu machen mit dem scheidenden Botschafter der Bundesrepublik in Rumänien, Dr. Peer Gebauer, einem Stuttgarter übrigens. Und Peer Gebauer hat da ganz klar über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen gesprochen, vor allem auch in den letzten Jahren und vor allem auch in dem internationalen Kontext seit der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Deutschland hat viel getan. Deutschland ist der wichtigste Investor in Rumänien. Deutschland unterstützt die deutschsprachige Bildung in Rumänien, das Bildungswesen, auch finanziell. Deutschland kann mehr tun, auf jeden Fall. Aber Deutschland hat ein Problem mit sich selbst, das jetzt offensichtlich in eine Phase kommt, das uns hoffen lässt, dass Lösungen gefunden werden. Aber Deutschland sollte auf jeden Fall weiterhin versuchen, über die guten bilateralen Kontakte zu helfen, damit auch die Wählerinnen und Wähler, und das ist dann wieder Kommunikation, mehr davon erfahren, was Deutschland für Rumänien getan hat und was Deutschland für Rumänien noch weiterhin tun kann, sollte Rumänien weiterhin proeuropäisch und pro-transatlantisch positioniert bleiben.
Was macht Ihnen Hoffnung, Herr Kürer-Wielach?
Hoffnung macht mir die junge Generation, die europäisch denkt, europäisch lebt und verstanden hat, dass es eigentlich nur gemeinsam geht. Ich denke, deswegen ist es besonders wichtig, dass sich Deutschland, aber auch alle anderen Länder, wo große rumänische Diaspora-Gemeinden bestehen, sich um ihre rumänischen Mitbürgerinnen kümmert und signalisiert, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind und dass es kein Problem ist, in einem Land zu arbeiten und zu leben und teilzuhaben und andererseits auch eine starke Rückbindung an das Heimatland Rumänien zu haben. Wenn man das ermöglicht, dann ist sicher viel gewonnen und dann ist vielleicht das Motto doch nicht vorwärts in die Vergangenheit, sondern besteht die Chance, sich in Europa wieder einiger zu sein.
Das stimmt auf jeden Fall, ein bisschen optimistisch. Das war das SWR Kulturforum. Richtungswahl in Rumänien, wird ein ultrarechter Staatsoberhaupt. Ich bedanke mich bei den Gästen Annalena Koschek-Hölzel, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bukarest, Dr. Florian Kürer-Wielach, Zeit- und Osteuropa-Historiker, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, IKKS, an der LMU München, Robert Schwarz, Journalist und Präsident der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.